Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Profcast zu seltenen Erkrankungen und ihre Therapien. Mein Name ist Matthias Schönermark, ich bin Professor für Medizinmanagement und Managing Partner der SKC Beratungsgesellschaft in Hannover. Mein heutiger Gast, auf den ich mich sehr freue, ist Partner der auf die Life Science Industrie spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei Novacos in Düsseldorf und vor allem Generalsekretär der European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs, kurz EUCOPE. Zuvor war er als Rechtsanwalt bei unterschiedlichen Kanzleien tätig und leitete 5 Jahre lang das Brüsseler Büro des Bundesverbands der pharmazeutischen Industrie. Seine fachliche Expertise, die bei vielen Kongressen sehr gefragt ist, liegt im europäischen und deutschen Gesundheitsrecht für Arzneimittel, Medizinprodukte, Lebensmittel und Kosmetika. Lieber Alexander Natz, ich freue mich, dass du heute bei der 14. Ausgabe des Profcasts unser Gast bist.
Ja, vielen Dank, dass ich teilnehmen darf. Freut mich sehr, dabei zu sein.
Die European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs, also der Verband, den du als Generalsekretär leitest, setzt sich für Pharmaunternehmen, kleine, mittelständische, aber auch durchaus große Pharmaunternehmen auf europäischer Ebene ein. Vielleicht zu Beginn, wie viele Mitglieder hat EUCOPE und was sind die Hauptaufgaben?
Ja, wir haben jetzt im Juni die Schwelle von 150 Mitgliedsunternehmen überschritten, sind darauf auch recht stolz. Wir haben im Jahr 2008 relativ klein angefangen mit 7 Unternehmen, die man für die Vereinsgründung in Belgien braucht und sind also insofern sehr wachsend. Wir vertreten innovative Unternehmen, überwiegend mittelständische Unternehmen, viele im Bereich der seltenen Erkrankungen, aber auch im Bereich der Zell- und Gentherapien. Und ja, es ist ein Verband, der sehr gewachsen ist. Wir haben mittlerweile 10 Mitarbeiter in Brüssel und konzentrieren uns auf die Arbeit in Brüssel. Da ist im Moment eine ganze Menge zu tun mit dem sogenannten Pharmapaket und auch mit dem Thema EU-HTA. Beides Themen, über die wir sicherlich noch sprechen werden im Rahmen dieses Podcasts, auf den ich mich sehr freue.
Das heißt, Orphan Drugs oder die Hersteller von Orphan Drugs sind also durchaus, spielen eine zentrale Rolle bei EUCOPE.
Absolut. Also ich würde mal so weit gehen zu sagen, dass mindestens die Hälfte aller Mitgliedsunternehmen bei EUCOPE im Bereich der Orphan Drugs tätig ist, vielleicht nicht ausschließlich, aber es sind doch sehr viele Unternehmen, die auch mit Orphan Drugs groß geworden sind. Wenn ich mal ein bisschen zurückblicke auf die letzten 15 Jahre unserer Existenz, dann ist auch der Verband sicherlich sehr stark mit diesen Unternehmen gewachsen. Das sind viele Unternehmen, die aus Europa kommen, aber vielleicht sogar noch mehr Unternehmen, die sehr innovativ sind, aus den USA kommen, sehr stark gewachsen sind. Ich nenne einfach mal ein paar Unternehmen, Celgene seinerzeit, das erste amerikanische Unternehmen war Alexion, was Mitglied wurde im Jahr 2011, Celgene, Biogen, Vertex, Bluebird, Avexis, alles Unternehmen, die nach Europa gekommen sind und sicherlich auch einen Bedarf hatten, ein Verständnis von den europäischen Märkten zu bekommen. Und wenn ich von europäischen Märkten spreche, dann spreche ich einerseits von dem Brüsseler Umfeld, was ja doch sehr stark das Regulatorische regelt, andererseits aber auch, und da sind wir auch sehr froh, dass wir Beratungsgesellschaften wie SKC dabei haben, andererseits ein sehr großes Interesse an den Entwicklungen haben, die auf nationaler Ebene stattfinden, insbesondere in Deutschland, weil Deutschland doch für viele dieser Unternehmen ein sogenanntes First-Launch-Markt war und auch bleiben wird hoffentlich, gerade für Orphan Drugs. Und da ist es natürlich sehr wichtig, die Unternehmen auch zu informieren, wie sieht es mit Market Access aus, was tut sich im AMNOG, was tut sich aber auch in anderen Pricing- and Reimbursement-Systemen in Frankreich, Italien, Spanien und auch in UK. Auch das ist sicherlich ein Land, auf das wir weiterhin genau schauen.
Nun hat die EU ja tatsächlich ernst gemacht, es gibt ja schon ganz lange immer die Idee, dass man die erste Stufe des Marktzugangs, das heißt die Nutzenbewertung, versucht auf die europäische Ebene zu heben und dort zu zentralisieren, so wie die Zulassung ja auch einst zentralisiert wurde. Da gab es eine ganze Reihe von Pilotprojekten so über die Jahre und so richtig scharf gestellt wurde das nicht. Aber jetzt wird ernst gemacht und wir müssen davon ausgehen, dass 2025 die erste Gruppe von Medikamenten, und zwar Onkologika, einschließlich der Medikamente für seltene Krebserkrankungen und ATMPs durch ein zentralisiertes europäisches Nutzenbewertungsverfahren gehen müssen. Was tut sich da im Moment in Brüssel? Manches ist ja noch unklar, was den Prozess angeht, aber was ist die politische Idee dahinter und was erwartest du, was erwartet der Verband? Wie geht das weiter bis 2025, bis es dann tatsächlich scharf gestellt wird?
Ja, du hast das sehr gut zusammengefasst. Es ist ganz wichtig, zunächst mal das Koordinatensystem hier ganz klar festzulegen. Also das Ganze betrifft zunächst an der ersten Stelle die onkologischen Indikationen, inklusive natürlich dann auch die Orphan Drugs in diesen Indikationen, aber auch die Zell- und Gentherapien. Und das Ganze wird starten für solche Produkte, die einen Zulassungsantrag ab dem 12. Januar 2025 einreichen. Das heißt, ich habe es ein bisschen auch selber in der Hand. Wenn der Zulassungsantrag bei der EMA am 11. Januar 2025 eingeht, bin ich im alten System. Wenn er danach eingeht, bin ich im neuen System für diese Indikation. Was ist das Ziel des Ganzen? Ja, das Ziel des Ganzen ist immer schnell umschrieben mit dem Konzept des One-Stop-Shops und die Industrie, und da waren wir nicht alleine, auch FPA und andere innovative Unternehmen haben doch gesagt, also wir reden hier eigentlich über ein Produkt, was das von der klinischen Bewertung her doch auf Basis der gleichen Unterlagen eigentlich auch einheitlich bewertet werden könnte in allen EU-Mitgliedstaaten. Ich rede nur über die Clinical Effectiveness, die klinische Bewertung, nicht über die Differenzierung, hast du gemacht, Matthias, nicht über die Cost Effectiveness, nicht über wirtschaftliche Aspekte. Das ist nicht Teil des EU-HTA-Verfahrens. Aber die Industrie hatte durchaus Sympathie, wenn ich das so sagen darf, für diesen Vorschlag zu sagen, es ist doch ein Produkt, warum machen wir keinen One-Stop-Shop? Und wenn man mit Amerikanern spricht, waren die Amerikaner da natürlich auch sehr offen und haben gesagt, ja, warum nicht? Das sollte es eigentlich für uns erleichtern. Und wir sind natürlich immer davon ausgegangen, dass das, was da kommt, dann auch rechtlich verbindlich ist auf mitgliedstaatlicher Ebene, ja, dass wir das nicht wieder machen müssen, dass diese Bewertung letztendlich Teile des AMNOG-Verfahrens oder Teile des Verfahrens beim ACHA-S in Frankreich und bei der AIFA in Italien einfach ersetzt. Das ist nicht ganz so gekommen, weil natürlich die Mitgliedstaaten im Ministerrat dann schon gesehen haben, dass hier dann auch Vergleichstherapien, Komparatoren festgelegt werden, die einen Preis haben. Die also indirekt hat dieses Verfahren, darauf will ich hinaus, und das ist auch so, einen erheblichen Einfluss durch die Auswahl der Vergleichstherapie, auch in ökonomischer Hinsicht. Das sollte man nicht unterschätzen. Und das ist immer der Punkt, den ich hervorhebe. Leider ist es so gekommen, dass es nicht rechtlich verbindlich geworden ist, aber vielleicht ist das in der Anfangsphase des Verfahrens auch gar nicht so schlecht. Man muss das auch mal positiv sehen, dass ich national noch nachjustieren kann. Ja, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass zum Beispiel der gemeinsame Bundesausschuss seine Praxis aus den letzten 12 Jahren nicht über Bord werfen wird, nur weil bestimmte Dinge harmonisiert werden. Ich bin mir gleichzeitig aber auch sicher, das habe ich auch von entscheidenden Personen aus dem gemeinsamen Bundesausschuss gehört, dass man dieses Verfahren sehr ernst nimmt, dass man sich, wenn man sich daran beteiligt, dass natürlich auch, dass man sich so daran beteiligt, dass man die Ergebnisse, die da rauskommen, auch dann für das AMNOG-Verfahren wird nutzen können. Sonst macht das Ganze keinen Sinn, da Zeit drauf zu investieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe davon aus, es ist klar, dass das System wird kommen. Und ich gehe auch davon aus, dass der Uptake, wie man Neudeutsch sagt, das heißt die Nutzung auf nationaler Ebene, vielleicht nicht 100% abdeckt, aber doch den Großteil dessen abdeckt, was benötigt wird auf nationaler Ebene. Und ein allerletzter Punkt: Wir gehen seitens der Verbände in Brüssel, wir sind im engen Austausch da auch mit der FPA und natürlich der Kommission und EUnetHA 21. Wir gehen davon aus, dass es bei vielen Produkten nicht nur ein PICO-Scheme geben wird, weil verschiedene Gesundheitssysteme andere Vergleichstherapien in die Diskussion einbringen werden, weil schlichtweg der Therapiestandard in ganz Europa nicht überall der gleiche ist.
Du sprichst gerade eine der sicher prozedural schwierigsten Aspekte an, nämlich möglicherweise unterschiedliche PICO-Schemata in den einzelnen Ländern. Wir wissen natürlich ja auch, dass der Therapiestandard gerade in der Onkologie in den unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich ist. Also es gibt einen Unterschied sicherlich zwischen Deutschland, Frankreich, sicher auch Spanien und auch Nordics, zum Beispiel zu Rumänien und Bulgarien, wo auch aus ökonomischen Gründen häufig noch die alten, sage ich mal in Anführungszeichen, und generischen Chemotherapien überwiegen in vielen onkologischen Entitäten, während in den zentralen Ländern dann eben doch sehr moderne Immunonkologika eingesetzt werden. Einer der Aspekte ist, dass bei unterschiedlichen PICO-Schemata, vor allem wenn man dann sich den Zeitrahmen anschaut, den sich die EU so vorstellt, nämlich innerhalb von 90 oder 120 Tagen nach Bekanntgabe dieser PICO-Schemata dann das Dossier abgeben zu müssen. Daraus ergeben sich natürlich erhebliche Herausforderungen, gerade für mittelständische oder kleine Unternehmen, die sehr knappe Ressourcen haben. Hast du eine Idee, was man diesen Unternehmen raten soll, zum jetzigen Zeitpunkt? Wie können sie sich darauf vorbereiten?
ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich will vielleicht noch mal ein bisschen den Kontext da herstellen. Warum setzt dieses System so früh an? Und die Frage stellt sich natürlich, ja. Es ist so, dass in Europa ja, wie die Erfahrungen gemacht haben, dass Erstattungsentscheidungen zum Teil so spät getroffen werden, auch in bestimmten osteuropäischen Ländern, dass der Zugang des Patienten dadurch tatsächlich verhindert oder gehindert wird oder zumindest deutlich verspätet wird. Deswegen hat man gesagt, lasst uns mit diesem System frühzeitig ansetzen. Das führt aber natürlich für die Einheiten, die das Dossier zu schreiben haben, wie SKC das macht und andere Agenturen, aber letztendlich damit auch für das pharmazeutische Unternehmen zu erheblichen Schwierigkeiten. Also wenn ich ansetze vor der CHMP-Opinion mit unterschiedlichen PICO-Schemes, dann kann ich nur sagen, dass das sehr schwierig sein kann, weil vielleicht das Label sich schlichtweg über die CHMP-Opinion nochmal ändert. Und dann schreibe ich im Dossier vielleicht zumindest teilweise am wirklichen Thema vorbei, wenn ich das so salopp mit meiner eigenen Sprache illustrieren darf. Also insofern ist da ein erhebliches Problem. Was kann die Lösung sein? Die Lösung kann sein, frühzeitig zu sprechen. Die Lösung kann wie immer sein, und das ist in einem gewissen Sinne eine Binsenweisheit, aber die gilt natürlich auch hier, ein frühzeitiges Gespräch zu den Vergleichstherapien, was man aus meiner Sicht auch versuchen sollte, in den nationalen Verfahren schon zu führen, auch wenn man sie in den nationalen Verfahren nicht immer reinbringen kann. Aber es gibt Mittel und Wege, und das wisst ihr bei SKC am besten, wie man bestimmte Fragen auch adressieren kann in einem nationalen Beratungsgespräch, um eine Idee zu bekommen, wie es dann nachher auf europäischer Ebene entschieden werden wird. Denn letztendlich sitzt der GBA mit am Tisch. Letztendlich muss man sich auch gut international aufstellen. Vielleicht wird das HAS mir mehr mitgeben in dem französischen Beratungsgespräch als der GBA. Aber ich muss das koordinieren und ich muss einen Ansatz finden, wo ich reinhöre, wie seht ihr das PICO-Scheme in Italien, Frankreich, in Deutschland und diversen anderen Ländern? Das versuchen frühzeitig zu tun, aber vielleicht auch über Advisory Boards frühzeitig anzusetzen, die jetzt außerhalb der offiziellen Beratungsgespräche stattfinden können, wo man sich mit den klinischen Experten zusammensetzt und frühzeitig und klar, nicht nur für Deutschland, sondern für alle Länder dann, deswegen das Stichwort unterschiedliche PICO-Schemes, versucht abzuklopfen, wo die Vergleichstherapien zu sehen sein könnten in den Ländern, um dann eben entsprechend vorbereitet zu sein. Ich weiß, das ist nicht die perfekte Antwort, aber ich glaube, das ist das, was man aktuell tun kann. Denn das System, so ist es sehr klar, wird kommen, da gibt kein Weg dran vorbei. Es wird Auswirkungen haben, ich hatte das schon erwähnt, es sind nicht nur die Vergleichstherapien, sondern auch die Endpunkte, die festgelegt werden. Und ich bin davon überzeugt, dass die HTA-Agenturen sich sehr eng koordinieren werden und das auch wirklich mit nach Hause nehmen werden und darauf ihre Bewertungen dann fußen werden, die sie dann national letztendlich abzugeben haben.
Du bist ja nicht nur in Brüssel aktiv, sondern eben auch in Deutschland über die Kanzlei in Düsseldorf. Und was auffällt, ist, dass der GBA und das ICWIC überrepräsentiert sind in diesem EUNETA 21-Prozess. Ich glaube, in 18 Repräsentanzen in den einzelnen Arbeitsgruppen, im zweiten Platz ist das HAS, die französische HTA-Behörde mit 9 Repräsentanzen. Also es sieht ein bisschen so aus, als würde Deutschland das sehr dominieren und hat, nachdem es ja auch eine Zeit lang eine ableitende Haltung hatte, ist er jetzt eingestiegen und hat gesagt, dann wollen wir das wenigstens so machen, wie wir das für richtig halten. Auch der GBA koordiniert hier jetzt auch in diesen Gap-Years sozusagen die Beratungsgespräche. Muss man deshalb davon ausgehen, dass die EU-HTA-Regulation ein europäisches Amnok wird, also wo die Methodik sehr stark von Deutschland geprägt wird?
Sehr gute Frage, sehr wichtige Frage. Ich meine, wenn es so wäre, wüssten wir aus deutscher Sicht, worauf wir uns ein bisschen einstellen können. Und der eine oder andere würde wahrscheinlich auch sagen, es könnte dann schlimmer kommen, wenn wir dieses deutsche System, was ja zumindest eine gewisse Verlässlichkeit doch garantieren konnte in den letzten 12 Jahren, das darf man auch mal an dieser Stelle sagen, wenn wir das bekommen würden auf europäischer Ebene. Ich bin da allerdings eher skeptisch, ob wir wirklich hier ein deutsch-französisches System, das Amnok-System ist ja letztendlich auch von dem französischen System daraus resultierend, ob wir das bekommen werden. Denn hier sind doch sehr paritätisch besetzte Gremien, die letztendlich in der sogenannten Koordinierungsgruppe die einzelnen Entscheidungen treffen werden. Wir waren im Juni zum ersten Mal in dem EU-Stakeholder-Network eingeladen in Brüssel, um uns ein Bild zu machen, auch seitens der Industrie, aber auch viele Patientenverbände waren dort. und Bezahlsysteme waren vor Ort. Wie das Ganze ablaufen wird, das ist noch nicht ganz klar. Ich glaube aber anhand der Diskussion, die wir zu der Methodologie jetzt schon sehen, dass das, selbst wenn man es so wollte, schwierig würde, da ein deutsch-französisches oder sogar nur ein deutsches System zu kreieren in Bezug auf die Methodologie. Ich glaube, jeder bringt sich ein, seitens der HTA-Agenturen. Deutschland sicherlich auch, da hast du einen sehr wichtigen Punkt gemacht, stärker, und das ist auch gut, berechtigt und positiv zu werten. Aber letztendlich ist es wie so häufig in Brüssel. Wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen auch die mitnehmen, die schlichtweg auch weniger Erfahrung haben. Meine Befürchtung ist die, dass wir eine Fraktion vielleicht sehen werden, die doch Kostensenkungen doch viel stärker als die klinische Praxis in den Vordergrund eines HTA-Verfahrens rückt. Ja, dass wir bestimmte Länder sehen werden, die sagen, ja gut, aber das ist extrem wichtig, was wir als Vergleichstherapie da auswählen. Wir können also, mit anderen Worten, wir gehen immer auf den Off-Label-Use, und wenn der billiger ist, dann nehmen wir den jederzeit gerne, ja, wenn ich das etwas überspitzt sagen darf. Da habe ich etwas Sorge, und da bin ich ehrlich gesagt froh, dass wir ein ausgleichendes Element, glaube ich, schon in der Diskussion in Brüssel haben mit dem GBA und ASHA-S, auch wenn deren Punkte nicht immer geteilt werden, was Patient-Relevant Endpoints anbetrifft und so weiter und so fort. Also da gibt es durchaus sehr unterschiedliche Meinungen in der Methodologie. Und zum Beispiel sind kleine Mitgliedstaaten, die Holländer, sind auch sehr stark in diesen Diskussionen. Ja.
Noch eine Frage vielleicht zu dem EU-HTA. Es ist vor kurzem eine Studie veröffentlicht worden, die hat einiges Aufsehen erregt. Ich glaube von der Alliance for Regenerative Medicine, die gesagt hat, naja, wenn wir uns alle ATMPs, also Zell- und Gentherapien, die sich derzeit schon im Markt befinden, anschauen und sie mit den bisher bekannten Kriterien eines Joint Clinical Assessment bewerten würden, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, dass die wahrscheinlich nicht bestanden hätten und damit in Europa vermutlich auch gar nicht eingeführt worden wären. Das ist eine steile Hypothese, aber dahinter steht natürlich die Sorge, dass mit dem neuen Bewertungsverfahren der Markt, der europäische Markt für solche Therapien schwieriger zu erobern sein wird und das natürlich dann mittelbar mindestens dazu führt, dass vielleicht auch Patienten nicht versorgt werden. Ist das eine Sorge, die du begründet nachvollziehen kannst, oder glaubst du, das ist ein bisschen Trommeln, um Politiker aufzuschrecken?
Ich kann die Sorge schon nachvollziehen. Vielleicht möchte ich so rum starten. Ich kann die Sorge schon nachvollziehen, denn wenn wir uns die ATMPs angucken, die den deutschen Markt und europäische Märkte erreicht haben, die KT-Zellen, die ophthalmologischen Indikationen mit Luxturna und aber auch die extrem seltenen Erkrankungen mit Libmeldi jetzt zuletzt, aber natürlich auch das etwas breiter eingesetzte Arzneimittel Zolgensma, dann sehen wir doch, dass nicht immer die RCTs direkt vorliegen. Wir sehen, dass die Gesundheitssysteme, nehmen wir das Beispiel Zolgensma, sich auch Zeit nehmen zu sagen, ich will einen direkten Vergleich sehen gegenüber Spinraza, aber ich gebe euch 4 Jahre Zeit, das anhand von Real-World-Evidence-Daten zu machen. Ja. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Also da hat die Alliance of Regenerative Medicine schon einen Punkt. Wir können nicht irgendwie diesen frühzeitigen Zeitpunkt nehmen und immer dann sagen, jetzt müssen wir die RCT sehen und sonst haben wir halt gar nichts. Wir gucken nicht rechts und links. Ich glaube, da kann ich beruhigen an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Das, glaube ich, wird aber auch nicht immer der Fall sein, weil das System, das EU-HTA-System, hat zwar noch keine finale Methodologie, aber wir haben eine Verordnung. Ja? Wir haben eine Verordnung, die nicht irgendwo sagt, es können nur RCTs sein. Die Verordnung sagt in den Erwägungsgründen explizit, dass für ATMPs, Orphan Drugs und Impfstoffe eine besondere Methodologie geschaffen werden kann. Also steht in der Verordnung selber drin. Und das kann ja nur heißen, es kann nicht immer nur der Ansatz der Goldstandard gelten, RCT only. Also das sind Diskussionen, die im Moment geführt werden. Aber ich kann schon verstehen, wo ARM an der Stelle herkommt. Man muss da sehr genau hingucken, dass die Methodologie da auch differenziert und dass wir uns ausreichend Zeit lassen, auch das Thema Real-World-Evidence-Daten da absolut mit reinzunehmen und zu gucken, dass wir da entsprechende Aufmerksamkeit drauf legen und gerade bei den Zell- und Gentherapien eben das berücksichtigen.
Ein anderes Thema, eine andere Aktivität in der EU, du hattest es angesprochen, will ich noch mit dir kurz diskutieren. Das sogenannte Pharma Package, das ist, glaube ich, so sagt mir es Berufs- und Fachkollegen von dir, das umfangreichste Gesetz oder sagen wir Gesetzespaket, Regulierungspaket, das die Arzneimittelindustrie auf europäischer Ebene irgendwie je erlebt hat. Es wird an vielen verschiedenen Stellen eingegriffen, bei den Schutzrechten, der Marktexklusivität, den Zulassungsbedingungen. Kannst du kurz zusammenfassen, welche Bedeutung, zumindest von dem, was man jetzt weiß, es ist ja, glaube ich, auch jetzt in der Anhörung und noch in der Diskussion, was ist vorgesehen für Orphan Drugs und wie ist das zu bewerten? Was ergeben sich daraus für Herausforderungen? Was ist vielleicht auch ein kritischer Aspekt?
Ganz generell stimme ich dir vollkommen zu, Matthias. Es ist das umfangreichste Paket, was die Europäische Kommission in den letzten 20 Jahren zur Bearbeitung des Pharmamarktes vorgelegt hat. Es geht darum, die Lessons learned zu ziehen aus der Corona-Pandemie. Es geht darum, Lieferketten sicherer zu machen. Es geht darum, dass wir Antibiotika auch in Europa in Zukunft wieder produzieren können. Es geht um Versorgungssicherheit, es geht um eine ganze Menge. Es geht darum, die EMA nochmal zu stärken. Das ist, glaube ich, alles sehr positiv. Bei den Orphan Drugs liegt der Fokus auf im Wesentlichen drei Dingen. Es wird zunächst mal neu definiert, wer kriegt denn überhaupt einen Significant Benefit? Und da muss ich in einem substanziellen Teil der Patientenpopulation den Significant Benefit nachweisen. Also, und da stellt sich natürlich die Frage, was ist substanziell? Ja, das wird erstmal nicht definiert. Also schon der Eintritt in die Orphan Drug Designation wird überarbeitet. So, das ist der eine Punkt. Das wird häufig in der Diskussion vergessen. Das ist aber ganz entscheidend. Kann durchaus sein, dass ich für bestimmte Produkte keine Orphan Drug Designation mehr kriege, weil ich das nicht genug extrapoliert bekomme auf die Patientenpopulation, die ich mit meinem Label behandle. Der zweite Punkt ist das Konzept der Global Orphan Marketing Authorization. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir kennen eigentlich dieses Konstrukt der Global Marketing Authorization aus dem Unterlagenschutz, wo man sagt, wenn es darum geht, Unterlagenschutz zu verteilen, gucke ich eigentlich nur auf den Wirkstoff. So. Bei den Orphan Drugs haben wir das anders gemacht. Wir haben Produkte gehabt wie Gleevec in der Onkologie, die, glaube ich, 4 oder 5 Orphan Drug Designations hatten, wo jeweils die 10 Jahre gelaufen sind, wo aber auch die 10 Jahre nur dazu geführt haben, dass das Unternehmen bereit war, diese bekannte Substanz zwar, aber in eine neue onkologische Indikation weiterzuentwickeln. So, wir sehen, dass wenn es nur 1 Jahr ist im Unterlagenschutz, sehen wir keine therapeutischen Fortentwicklungen. Ja. Jetzt machen wir, und das bezeichne ich explizit als Fehler, dass wir das gleiche Konzept bei den Orphan Drugs anwenden. Das heißt, wenn ich eine zweite Indikation habe, bekomme ich da auch nur noch 1 oder 2 Jahre. Das ist durchaus noch variabel, aber 1 oder 2 Jahre reichen für die Investoren definitiv nicht aus, um hier neue Indikationen einem bekannten Wirkstoff hinzuzufügen und die ganze Entwicklung und Erforschung zu finanzieren. Das ist das zweite wesentliche Konzept. Man guckt auf den Wirkstoff und nicht mehr auf die Indikation letztendlich, wenn es darum geht, nochmalige 10 Jahre zu verteilen. Und dann die größte Debatte ist, du hast es angedeutet, Matthias, die größte Debatte ist das Thema: Wie lange ist denn der Unterlagenschutz eigentlich? Da gehen wir jetzt von 10 Jahren zurück auf 9 und modulieren dann. Wir haben als UKOP gesagt, Modulierung können wir verstehen, können wir nachvollziehen. Wir haben das auch mit Eurodis und anderen Patientenverbänden in sogenannten Multi-Stakeholder-Fora diskutiert und auch gemeinsam vorgetragen. Also wir sind da nicht alleine als Industrieverband, sondern mit Akademikern und auch mit Patientenverbänden unterwegs und haben gesagt, ja, Modulierung definitiv macht Sinn. Lasst uns darauf fokussieren, wo wir nichts haben, dann aber 12 Jahre geben und da, wo wir meinetwegen schon 4, 5 oder 6 Therapien in der Indikation haben, reichen vielleicht auch 8 Jahre, weil da kann ich irgendwo aufsetzen, da kenne ich die Erkrankung dann schon besser aus pharmazeutischer Sicht. Das ist partiell so gekommen, aber man nutzt jetzt ein Riesenkonzept, das Konzept des High Unmet Medical Needs, ein großes Wort, wenn ich das so sagen darf, in der pharmazeutischen Industrie, worüber wir häufig diskutieren, wenn wir auch Preise verhandeln, um dann diese Modulierung vorzunehmen. Und da setzen wir, wenn ich das so sagen darf, mit der Kritik an, zu sagen, müssen wir denn solche und auch so frühzeitig einem Produkt einen Stempel aufdrücken, ob da ein higher medical need ist. Dieser Stempel wird nie wieder weggehen. Die Amerikaner werden sich dreimal überlegen, wenn der Stempel in den letzten 10 Fällen nur einmal verteilt wurde, ob sie dann nach Europa kommen, wenn ich das etwas überspitzt sagen darf. Also da haben wir schon Ansatzpunkte, wo wir sagen, die Modulierung ist gut und richtig, nicht immer 10 Jahre zu geben, sondern zu differenzieren, was haben wir schon, wo wollen wir Forschung hinlenken, gerade in die Bereiche der 95% der seltenen Erkrankungen, wo wir keine Therapiealternativen haben. Also Modulierung ja, aber nicht auf Basis eines solch großen, breiten Konzepts, was durchaus negative Nebeneffekte haben kann.
Also es ist ja noch in der Diskussion. Ihr macht da auch eure Vertretungsarbeit und Lobbyarbeit und andere auch. Also vermutlich gilt auch da, das, was für den Deutschen Bundestag geht, dass keine Gesetzesvorlage so wieder rauskommt, wie sie reingeht. Aber das sind natürlich Mechanismen und du hast es angesprochen. Die Pharmaindustrie ist eine globale Industrie. Man muss sich die Frage stellen, natürlich zunächst mal sind 500 Millionen Menschen in Europa ein interessanter Markt und auch ein Markt, in dem natürlich Medikamente gebraucht und verbraucht werden. Also ein Absatzmarkt. Aber wenn man die Hürden zu hoch macht, dann werden sich globale Spieler möglicherweise das überlegen. Du hast es angekündigt und das wäre keine gute Entwicklung. Also wir müssen schauen und monitorieren, was kommt tatsächlich dabei raus und dann vielleicht ein Profcast-Update machen, wenn wir wissen, wie die EU-Regulation dann aussieht. Wir kommen zum Ende dieses wirklich sehr, sehr spannenden Gesprächs und wir beenden eigentlich unseren Podcast immer mit der King for a Day-Frage. Also wenn du einmal einen Tag König, jetzt gar nicht von Deutschland, sondern wir haben über Europa gesprochen, von Europa wärst, welches Thema aus diesem Themenkomplex, den wir besprochen haben, was würdest du angehen? Unter Umgehung des Ministerrats, des Parlaments, wenn du es durchsetzen könntest, was ist das Vorhaben, wo du sagtest, das sollte unbedingt getan werden?
Also ich würde, wenn ich darf, zwei Dinge vorbringen an der Stelle. Und das eine, das sind die Themen, über die wir heute hier gesprochen haben. Das eine Thema ist, dass wir uns gut überlegen, wenn wir so große Konzepte einführen, ob das nicht diese Nebeneffekte hat, die ich gerade schon angedeutet habe. Also nochmals gerne modulieren, nochmals gerne schauen, dass wir nicht zwingend immer die 10 Jahre brauchen. Aber wir müssen ein bisschen weiterdenken mit den Konzepten und schauen, dass wir da nicht zu negative Auswirkungen letztendlich für die Preisverhandlungen mit den Krankenkassen haben, wenn wir keinen Unmet Medical Need nachgewiesen haben. Wir müssen an der Stelle dann auch wirklich schauen, wir lernen ja vieles erst, wenn das Produkt im Markt ist, gerade in den seltenen Erkrankungen, dass wir da eine Flexibilität haben. Aber ich will vielleicht zu dem ersten Punkt EU-HTA noch ganz kurz was sagen. Wenn ich da einen Wunsch äußern darf oder wenn ich da was bewegen könnte, dann würde ich versuchen sicherzustellen, dass wir dieses System so aufsetzen, dass Innovationen nach Europa kommen, dass das System freundlich für Innovationen ist. Es tut sich so viel in der Erforschung von Arzneimitteln. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, wie schnell wir Produkte in den Markt kriegen. Wir haben neue Technologien gesehen mit der mRNA-Technologie. Da gibt es so viel Potenzial und diese Systeme, die wir gerade überarbeiten, sollten schlichtweg offen für Innovation sein. Jemand bei der EMA, den glaube ich alle kennen, hat immer gesagt, Regulatory should follow science. Und ich glaube, das ist das richtige Konzept, auch wenn es darum geht, IP-Rechte zu verteilen und Auswirkungen für den Market Access, da entsprechend die Weichen zu stellen. Also insofern wäre das, glaube ich, mein Motto, wenn ich das sagen darf, über den regulatorischen Bereich hinausgehend.
Ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr gutes und nachdenkliches, aber positives Schlusswort des 14. Profcast. Bei mir war zu Gast Dr. Alexander Natz, der Generalsekretär der European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs, kurz EUCOP, und Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Novacos in Düsseldorf. Lieber Alexander, vielen Dank, dass du dabei warst. Alles Gute und einen schönen Sommer.
Lieber Matthias, ganz herzlichen Dank. Ebenfalls einen schönen Sommer. Es war mir eine Freude und gerne auf ein Update, wenn auch immer wir Neuigkeiten haben. Vielen Dank.